Mal ganz schnell nach vorne,
wo sie noch ein Lied singen.
Das haben sie jetzt nur gemacht, weil sie genau wissen, dass ich nervös bin. Und das war jetzt... Danke. Reicht schon. Und das war jetzt das, was ich gebraucht habe, um noch einmal durchatmen zu dürfen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und heute euch die Predigt halten darf. Und ihr wisst, wenn ich nervös bin, rede ich schnell. Gebt mir ein Zeichen, okay, dass ich dann langsamer rede. Ich darf mich heute in unseren Leitvers aus Epheser 4, Vers 15 mit einklinken. Da steht, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem zu ihm hinwachsen, zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und ich predige heute über das Wir. Aber zuerst möchte ich noch kurz beten. Papa, ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass es dein Wort ist, was wir anhören wollen. Und ich stelle mich dir jetzt ganz zur Verfügung und bitte dich, dass du mich gebrauchst. Und ich bitte dich, dass wir hier alle reicher rausgehen, als wir reingekommen sind, weil du uns dienst, Jesus. Amen. Auf unserer Karte, die übrigens draußen ausliegt und gerne noch mitgenommen werden darf, steht, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir Interesse aneinander haben und dass wir einander dienen wollen. So weit, so gut, nicht so schwer für Christen, leicht einzuhalten. Okay? Zumindest sollte es uns in der Theorie nicht schwer fallen, genau so zu agieren und miteinander umzugehen. Aber ich habe mich gefragt, weshalb funktioniert das nicht richtig? Weshalb, wenn es einfach ist, als Christ füreinander da zu sein und einem Ziel zu folgen, weshalb gibt es dann noch so viele Unstimmigkeiten und so viele Spaltungen? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das daran liegt, dass wir das Fundament des Wirs nicht ergründet haben. Natürlich wissen wir, dass Jesus unser Weg ist. Wir wissen, dass wir ihn lieben und dass wir an seinem Reich bauen wollen. Wir wissen, dass er am Kreuz gestorben ist und dass wir in seinen Wunden geheilt sind. Aber das alleine reicht irgendwie nicht aus. Ich habe hier eine Flasche stehen und das sollen wir sein. Das sind viele Christen zusammengewürfelt in einer Gemeinde. Aber wie ihr seht, haben sich die zwei Flüssigkeiten ziemlich getrennt. Und in unserem Fall würde das bedeuten, dass jeder Christ irgendwie so sein eigenes Ding durchzieht. Wenn wir jetzt uns vornehmen, hey, wir wollen eins sein, wie Caroline es gesagt hat, wir wollen eine Familie sein, dann schütteln wir das mal ein bisschen. Und dann vermischen sich die zwei Flüssigkeiten, aber leider hält das immer nur für eine ganz kurze Zeit. Wie ihr sehen könnt, hier unten fängt schon wieder, um es auf uns zu münzen, jeder Christ an, wieder sein eigenes Ding zu machen. Und ich komme zu dem Schluss, dass unsere Liebe zu Jesus nicht ausreicht, um eine Einheit zu sein. Viele unterschiedliche Menschen mit vielen unterschiedlichen Charakteren und unterschiedlichen Interessen dauerhaft zu vereinen, ist enorm schwierig. Und was fehlt uns? Deus lo vult. Habt ihr das schon mal gehört? Deus lo vult, das war die Rechtfertigung, das war das Motto der Kreuzzüge. Deus lo vult bedeutet, Gott will es. Die Menschen, die sich Christen nannten, beschlossen im November 1025, dass sie erkannt haben, dass es Gottes Wille ist, dass sie Jerusalem von den Moslems befreien. Und was folgte, war ein Strom von Blut. Aber Tausende starben, weil Christen wussten, was Gottes Wille ist. Und warum bringe ich dieses Beispiel? Weil wir auch oft wissen, was Gottes Wille ist. Wir halten uns zwar für so weit, dass wir sagen, okay, wir starten jetzt keine Kreuzzüge mehr, aber eigentlich und insgeheim haben wir schon viel Bibel gelesen. Wir haben schon so viele Predigten gehört. Und gute christliche Bücher haben wir auch gelesen. Unser Glaube steht auf einem guten Fundament. Und dann ist es doch nur selbstverständlich, dass wir beurteilen können, was Gottes Wille ist. Ich würde gerne ein Experiment mit euch machen. Seid so gut, lasst euch drauf ein, lehnt euch gemütlich zurück, macht eure Augen zu oder schaut auf den Boden. Nur eine Minute lang, okay? Und jetzt atmen wir. Ihr atmet durch die Nase, in die Brust, in den Rippenbogen, in den Bauch ein, halten, zwei, drei, vier und ausatmen. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch einen Baum vorstellt, seine Wurzeln, sein Stamm, seine Krone, seine Blätter, welche Farbe, welche Form, seine Umgebung. Vielen Dank, jetzt dürft ihr wieder zu mir zurückkommen. Und jetzt frage ich doch einfach mal zwei Leute. Caroline, wie sah dein Baum aus? Okay, und welche Farben hatten die Blätter? Grün. Und welche Form hatten die Blätter? Und stand er alleine da? Oder waren andere Bäume noch dabei?
Ich glaube, er stand alleine.
Okay, okay. Und wie sah dein Baum aus?
Mhm.
Ein Birnbaum. Und wie war so der Stamm? Groß und dick. Und die Blätter? Okay. Zwei Menschen, zwei unterschiedliche Ansichten. Klar haben sie einen Baum beschrieben, aber ich habe eigentlich nur eine Frage gestellt. Und wenn wir schon bei sowas Banalem wie bei einem Bild von einem Baum unterschiedliche Meinungen sind, was meint ihr, wie dann die Meinungen auseinandergehen, wenn es um etwas Wichtiges geht? Wer entscheidet denn letztendlich, was Gottes Wille ist? Wer entscheidet, wann Deus lo vult angesagt ist? Wisst ihr, jetzt ist mein Ding ausgegangen. Bravo. Sorry. Neben unseren eigenen Prägungen und neben unseren Charakteren, neben unseren kulturellen Hintergründen. Jetzt bin ich völlig raus, es tut mir echt leid. Neben unseren eigenen Prägungen, unseren unterschiedlichen Charakteren, haben wir auch unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Wir haben unterschiedliche Arten zu verstehen, was in der Bibel steht. Und wie können wir jetzt ein Fundament legen, das uns alle trägt? Menschenübergreifend, länderübergreifend, gemeindeübergreifend, kulturübergreifend. Wie finden wir heraus, welche Art und welche Weise Deus lo vult ist? Welche Art und welche Weise von Gemeinde Gottes Wille ist. Ich würde gern noch ein paar Zeilen vor unserem eigentlichen Vers lesen, und zwar aus Epheser 4, 1 bis 6. Da steht: Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle in allem ist. Und das Erste, was wir dort lesen, ist, dass wir eine Berufung haben. Und was ist unsere wichtigste Berufung? Die wichtigste Berufung, die wir jemals in unserem Leben haben werden, ist die Berufung in eine tiefe und innige Beziehung zu Jesus. Nicht nur, ich gehe sonntags in den Gottesdienst, nicht nur, ich höre mir ab und zu mal eine Predigt an und nicht nur, ich staube einmal im Jahr meine Bibel ab, sondern eine echte und gelebte Beziehung. Wenn beste Freunde sich nie austauschen, funktioniert das nicht. Und wenn wir keine Zeit mit Jesus verbringen, funktioniert das ebenfalls nicht. Und wir lesen weiter in diesem Vers, dass unsere Berufung einen zweiten Teil beinhaltet, nämlich den Umgang miteinander. Wir sollen demütig und sanftmütig miteinander umgehen. Und was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Es beinhaltet, dass wir bedacht sind und harmonisch, dass wir ruhig und friedfertig und nachsichtig miteinander sind. Es bedeutet, dass wir durchhalten miteinander und mit Geduld, mutig, gütig und beharrlich aufeinander schauen und aufeinander achten. Und weiter im Text steht, dass wir mit Langmut einander begegnen sollen. Ich habe mal ein paar Synonyme für Langmut gegoogelt, weil das Einzige, was mir eingefallen ist, war Geduld. Ich finde, das ist ziemlich offensichtlich. Aber neben Geduld steht da auch Selbstbeherrschung. Und dann habe ich so gedacht, naja gut, wenn ich mich vom Finn nicht auf die Palme bringen lassen will, dann brauche ich Geduld. Logisch, das passt zusammen und dann brauche ich auch Selbstbeherrschung. Aber ein weiteres Wort, womit Langmut gleichgesetzt wird, ist Besonnenheit. Und zwar die Besonnenheit, dass ich darauf achte, was ich sage. Aber mehr noch als das, was ich sage, achte ich auf meine Gedanken. Ich habe in meiner Ausbildung zur individualpsychologischen Beraterin gelernt, dass unsere Gedanken unsere Gefühle machen. Bestes Beispiel, Vorfahrt nehmen. Ich denke gleich, du Depp. Und warum denke ich das? Denke ich zuerst und fühle dann? Nein. Ja, ich denke zuerst. Ich denke zuerst, der denkt, ich bin nicht wichtig genug. Ich denke zuerst, er denkt, er ist was Besseres als ich. Und dann kommen meine Gefühle und dann fange ich an zu schimpfen. Also das heißt, wir müssen aufpassen auf unsere Gedanken. Und wenn ich jemanden schon in Gedanken verurteile, wenn ich verurteile, was mein Gegenüber macht, dann werden sich meine Gefühle anpassen und ich werde ablehnend werden. Und nun das Schwerste in diesem ersten Satz, wie ich finde, da steht nämlich, ertragt einander in Liebe. Da steht nicht, versuch gut auszukommen, passt schon, wird schon, sondern da steht, wir sollen einander ertragen. Auch dann noch und dann auch noch mit Liebe und nicht mit Zähneknirschen. Wenn wir einander ertragen sollen, dann bedeutet das, dass Jesus ganz genau gewusst hat, in welcher Konstellation er uns hier zusammenstellt. Er wusste, was er von uns verlangt. Ertragen bedeutet so viel wie, dass wir einander hinnehmen, so wie wir sind. Es bedeutet, dass wir einander dulden und sogar begrüßen und dass wir einander auch aushalten. Und ertragen bedeutet auch, dass wir dahinter stehen. Wir stehen hinter unserem Bruder und hinter unserer Schwester, sind mal Antrieb und Rückenwind und sind mal Auffangnetz. Wir stehen hinter unserem Bruder, hinter unserer Schwester, auch wenn wir es gerne anders hätten. Wir mögen vielleicht nicht mit den Ansichten konform gehen und wir mögen vielleicht auch die Methodik des anderen bemängeln. Und das ist okay, solange wir unseren Gegenüber nicht ablehnen. Selbstverständlich, und das möchte ich nochmal sehr betonen, bedeutet das nicht, dass wir Sünde dulden. Sünde lehnen wir ab, Sünde decken wir auf und Sünde schmeißen wir raus. Aber die Sünde und nicht unsere Geschwister. Und jetzt stelle ich euch vor eine Herausforderung, dass ihr was mit nach Hause nehmen könnt und drüber nachdenken könnt. Das könnt ihr mal gucken, ob ihr mit mir da einer Meinung seid. In der Bibel steht, dass Jesus sagt, liebe deinen Nächsten. Und wir haben gerade gelesen, dass Paulus sagt, ertragt einander in Liebe. Was da aber nicht steht, ist, dass wir einander mögen müssen, dass wir den Gegenüber mögen müssen. Wisst ihr, Liebe ist viel einfacher, wie jemanden zu mögen. Weil die Liebe können wir uns nämlich direkt von dem Gott der Liebe schenken lassen. Er wird uns helfen, unsere Abneigung, er wird uns helfen, unsere Kleinmütigkeit zu überwinden in der Liebe. Aber jemanden zu mögen bedeutet, dass der Gegenüber genauso viel machen muss wie ich. Dass wir uns auf halbem Wege entgegenkommen, dass wir uns einen Handschlag geben und gemeinsam laufen. Mir persönlich hilft diese Ansicht sehr, weil ich weiß, okay, ich kann mein Gegenüber lieben, aber ich muss ihn nicht mögen. Das verlangt Jesus nicht unbedingt von mir. Zurück zum Thema. Paulus zeigt auf, dass wir ganz fleißig darauf hinarbeiten müssen, dass wir immer ein Leib bleiben. Das ist echt harte Arbeit. Das fällt uns nicht in den Schoß. Aber er schreibt auch, dass es machbar ist. Und zwar mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Paulus zeigt uns auf, dass wir gemeinsam ein Leib sind und als ein Leib handeln sollen und auch dürfen. Und mit all diesen Anweisungen sollte es uns doch echt leicht fallen, das, was auf unserer Karte steht, dass wir uns als wir ausgedacht haben, gemeinsam unterwegs, einander dienen und Interesse aneinander haben, das sollte funktionieren. Aber wir scheitern trotzdem immer wieder. Weshalb haben wir immer noch eigene Vorstellungen? Und das, obwohl unser Bibeltext keinen Spielraum zulässt. Wieso bekommen wir eigene Meinungen und eigene Ansichten und eigene Vorstellungen nicht unter einen Hut? Und weshalb haben wir alle eigene Vorstellungen von dem, was Gott will, obwohl wir alle dasselbe Wort haben? Und ich denke, es liegt daran, dass wir das Fundament des Wirs nicht verstanden haben. Und was ist jetzt dieses vielgelobte Fundament? Wir lesen es im 1. Korinther 1, 1 bis 2. Dort steht: Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sostenses der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Den Geheiligten in Christus Jesus, dem berufenen Heiligen, samt allen, die an jenem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Jetzt ist alles klar, oder? Jetzt wissen wir, was das Fundament des Wirs ist. Ihr seht irgendwie nicht so aus. Ihr versteht nicht ganz, worauf ich hinaus möchte. Ehrlich gesagt verstehe ich das. Und wisst ihr warum? Weil das Fundament so klar in diesem Satz steht und so unüberlesbar und so eindeutig, dass wir es gerne überlesen. Die Aufforderung, uns unserer Berufung als würdig zu erweisen, demütig zu sein und sanftmütig zu sein und die Einheit zu bewahren, das verstehen wir. Das gelingt uns zwar nicht immer, aber Jesus hilft. Dort dürfen wir aktiv werden, dort dürfen wir selber vorstellen. Das liegt uns, das gefällt uns. Aber, mein Ding ist schon wieder ausgegangen. Entschuldigung. Und jetzt komme ich euch mit den einleitenden Worten zum Korintherbrief. Ich würde die Worte gern noch einmal anschauen. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sostenses der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Den Geheiligten in Christus Jesus, dem berufenen Heiligen, samt allen, die an jenem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Und das Fundament, auf dem unser Wir aufgebaut ist, das steht dort, nämlich, dass wir die Gemeinde Gottes sind. Jetzt denkt ihr euch, ja logisch, was denn sonst? Ich würde doch nicht hierher kommen, wenn wir nur ein Sportverein wären. Aber wisst ihr, ich glaube, dass wir oft nicht die Gemeinde Gottes sind, sondern ich glaube, dass wir oft in unserer Gemeinde sind, in meiner Gemeinde. Und da muss es nämlich so laufen, wie ich das will. Wir legen aus, wir verstehen aus unserer Prägung, aus unserem Kulturkreis, aus unserem Charakter heraus. Und wir vergessen dabei, dass unsere Gemeinde, unsere Ortsgemeinde und auch die Weltgemeinde nicht uns gehört, sondern ihm. Es ist sein Leib, den er zusammengefügt hat. Es ist sein Geschenk, an dem wir uns erfreuen dürfen. Und wenn es seine Gemeinde ist, dann ist es auch okay, wenn es mal anders läuft, als ich es mir vorgestellt habe. Und wenn in seiner Gemeinde Menschen sind, die mir nicht so besonders liegen, dann ist es auch okay, weil es nämlich seine Menschen sind. Und wenn wir uns nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, wenn wir versuchen, die klaren Linien, die Jesus uns in seinem Wort aufzeigt, zu befolgen und danach zu leben, dann darf das letzte Wort trotzdem Jesus haben. Wir müssen dann nicht mehr versuchen, unseren Bruder und unsere Schwester zu verbiegen und zu manipulieren, dass sie unserem Bild entsprechen. Und wenn es Gottes Gemeinde ist und nicht meine, dann fällt es mir viel leichter loszulassen und die Richtung zu akzeptieren, in die Gott uns schickt. Unsere größte und wichtigste Verantwortung besteht dann darin, dass wir für unsere Gemeinde beten, dass wir wirklich verstehen, was Gottes Wille ist. Und unsere Verantwortung besteht dann darin zu sagen, ja Herr, ich will den Weg gehen, den du mir zeigst. Und wenn wir akzeptieren, dass es seine Gemeinde ist, werden wir uns an dem Platz erfreuen, an den er uns hingestellt hat. Und dann muss der Mund nicht mehr zum Ohr und der Fuß nicht mehr zum Auge werden. Und jetzt würde ich gern zum Schluss noch einmal hier auf unsere Flasche zurückkommen. Wie ihr seht, hat sich das alles wieder getrennt. Jeder Christ macht wieder sein eigenes Ding. Jeder hat wieder sein eigenes Deus lo vult, sein eigenes Das will Gott. Ich glaube aber, dass es eine echte Einheit gibt. Ein wirkliches Wir, ein liebevolles Miteinander, ein echtes Einander dienen und ein wirkliches Interesse aneinander. So wie Caroline gesagt hat, eine echte Familie. Unsere veränderte Sicht aufeinander, dass wir Jesus-Gemeinde sind und nicht unsere, macht das schon möglich. Ich kann mein Gegenüber stehen lassen und muss nichts mehr aufzwängen. Aber so ganz funktionieren, nur aus eigener Kraft, wird es trotzdem nicht. Natürlich, ich weiß jetzt, dass ich mein Selbstreflexionsniveau erhöhen muss und mal mehr an mir arbeiten darf und denken darf, hey, was will denn eigentlich mein Gegenüber? Ich kann aktiv meinem Gegenüber das Beste unterstellen, nicht mehr dieses, oh, der will mir bestimmt meinen Platz wegnehmen, oh, der hört nie auf das, was ich sage, oh, der macht immer das, was er will, sondern ich könnte ja mein Gegenüber unterstellen, dass er es wirklich gut mit mir meint, dass er sich die größte Mühe gibt und dass mein Gegenüber im Grunde ein Herz aus Gold hat. Aber all das wird nicht ausreichen. Bei all dem werden wir uns wieder trennen. Aber damit wir gemeinsam ans Ziel kommen, hat Gott eine Lösung für uns parat. Und ich zeige euch das mal. Damit wir dauerhaft miteinander verbunden bleiben können, braucht es einen Emulgator. Damit Öl und Wasser sich dauerhaft verbinden, braucht es einen Emulgator. In diesem Fall ein bisschen Spüli. Und dann seht ihr, dass sich die beiden Flüssigkeiten verbunden haben. Es gibt sogar eine schöne Schaumkrone. Vielleicht sind das ja die Werke, die wir schaffen, wenn wir wirklich eins sind. Wenn wir den Heiligen Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen, wirklich annehmen und wenn wir zum Heiligen Geist sagen, ja, Herr, ich will, gebrauche mich, dann werden wir eine echte Einheit werden. Das Unverbindbare kann verbunden werden. Ein Wir kann zu einer Familie werden. Also ungeachtet unseren Persönlichkeiten und ungeachtet unseren Charakteren und ungeachtet von dem, was wir wollen, Jesus kann uns verbinden. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns in kleinen, aber stetigen Schritten dahin führt, dass wir verstehen, was Gottes Wille in unserer Gemeinde, in unserer Ortsgemeinde und in der Weltgemeinde ist. Und der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass wir eine echte Familie sind, dass aus du und ich ein Wir wird. Und dann sind die Worte, die auf unserer Karte stehen, nicht mehr nur schöne Wünsche, sondern Realität. Amen. Jetzt spielen wir das schöne Lied bitte nochmal.